Deutschlandfunk Kultur. Vollbild.
Filmstar zu sein, das ist eine höchst ungewöhnliche Aufgabe, die kaum mit einem anderen Beruf auf der Welt vergleichbar ist. Selbst Sportstars sind kein guter Vergleich, denn Sport erfordert sorgfältig trainierte körperliche Fähigkeiten. Aber niemand kann dafür trainieren, eine Greta Garbo zu werden oder eine Cate Blanchett oder der hier. Ja, Timothy Chalamet ließ hier seine wild gewordenen Fans dieses Jahr in Venedig brüllen, schreien, kreischen. Eine solche Ekstase ist dann auch am roten Teppich auf dem Lido nicht täglich. Filmstars als Aufmerksamkeitsmagneten sind für Festivals essentiell, aber keine Selbstverständlichkeit mehr, wie der künstlerische Leiter Alberto Barbera hier betonte. Es werde immer schwerer, Teams zu den Premieren einzuladen. Immer mehr Stars sagen ab, haben auch keine Lust mehr auf den Zirkus. Über diese Bedeutung der Filmstars heute, aber auch in der Vergangenheit, spreche ich jetzt mit Katja Nikodemus, Filmredakteurin der Wochenzeitung Die Zeit. Katja Nikodemus, welche Bedeutung hat für ein Festival wie das von Venedig das Auftauchen so eines Stars wie Timothy Chalamet oder Harry Styles?
Naja, ich meine, Stars sind natürlich die dicksten Klunker in der Vitrine eines Festivals. Also die Präsenz und die Anzahl der Stars ist eigentlich so eine Art Währung für Festivals geworden. Also am Star-Koeffizienten, da kann man im Grunde die Attraktivität und die Anziehungskraft bemessen. Die Fotos, die Filme, für Social Media, der Treibstoff. Und trotzdem muss ich sagen, gibt es noch eine andere Ebene. Nämlich wenn hier in Venedig jetzt Stars wie Brad Pitt und Tilda Swinton und Penelope Cruz oder Timothy Chalamet über den roten Teppich laufen, da geschieht noch etwas anderes, was man nicht erklären kann, finde ich. Nämlich was Magisches. Man kann es vielleicht eine auratische Aufladung nennen, die ist einfach auch in den Bildern, die millionenfach von so einem Festival um die Welt gehen, spürbar, sehbar.
Gibt es denn doch noch, also doch etwas Besonderes an diesem Nimbus Filmstar in einer Zeit, wo wir TikTok-Stars haben, YouTube-Stars, Twitch-Stars und von ihnen umgeben sind? Stars, die immer da sind auf allen Bildschirmen um uns herum, rund um die Uhr.
Naja, die entscheidende Qualität oder der Unterschied des Filmstars, der steht ja darin, dass er eine Leinwandpersona entwickelt mit seinen Filmen. Also dass es ja mit den Rollen entsteht so eine mit der Physis und Persönlichkeit verschmelzende Erzählung, Neudeutsch-Narrativ. Ja. Und wenn jetzt zum Beispiel hier in Venedig Catherine Deneuve einen Ehrenpreis bekommt und auf der Bühne steht, dann sind natürlich ihre großen Rollen mit Truffaut, mit Buñuel, mit Polanski im Raum. Oder wenn wir auch über Timothy Chalamet sprechen, um den es ja eben ging, der hat seinen Durchbruch gehabt mit dem Part eines halbwüchsigen Italieners, der sich in einem hitzeflirrenden italienischen Sommer in seinen amerikanischen Freund verliebt, in Call Me By Your Name von Luca Guadagnino. Aber er ist eben auch der junge, düstere, tragische, adlige Paul Atreides in Dune. Und ja, mit dieser romantischen Aura lädt sich eben dieses Festival auch auf und auch die ganze Medialisierungsmaschine dieses Festivals. Und ja, ich finde schon, man kann es auch daran sehen, an den Zahlen, an den Tagen, an denen Harry Styles und Timothy Chalamet hier auf dem Lido waren, waren im Vergleich zum Vortag 20.000 junge Menschen mehr am Lido und haben vor dem roten Teppich kampiert. Das ist ja irre.
Das Wort Maschine ist ja gerade gefallen und ich finde es interessant, dass immer mehr Filmstars sich diesem Zirkus, dieser Maschine versuchen auch zu entziehen. Sie geben weniger Interviews oder gar keine mehr. Ein Schauspieler wie Jonah Hill hat davon gesprochen, dass es eine unglaubliche psychische Belastung ist, diese Promotour. Als jemand, der schon viele Stars auch lange interviewt hat, kann man das verstehen oder ist das unprofessionell?
Ich verstehe natürlich überhaupt nicht, wenn Stars nicht mit mir sprechen wollen. Ja. Nein, also ich meine, um es mal pathetisch zu sagen, jetzt Schauspieler und Schauspielerinnen, die tragen ja etwas für uns aus auf der Leinwand. Glück, Leid, Schrecken, die erledigen ja eine Katharsis für uns als Kultur und Gesellschaft. Das muss man einfach sagen. Und vor diesem Hintergrund kann ich es auch verstehen, wenn sie erstmal grundsätzlich nicht mehr reden wollen über das, was sie da getan haben, weil das Wesentliche haben sie ja schon ausgedrückt. Und wenn man dann noch auf einem Festival in einem Raum sitzt und innerhalb von 5 Stunden 200 Journalisten über einen herfallen, ich kann verstehen, dass sie das nicht machen wollen, nicht mehr. Aber in diesem publizistischen Gangbang, da liegt ja auch ein Problem, was sich die Industrie auch selbst erschaffen hat. Denn es ist ja eine richtige Publicity- und Werbeindustrie entstanden, die mit riesigen Trossen auf die Festivals fährt und letztlich Schauspieler wie Journalisten, man muss es sagen, wie Billigfleisch behandelt. Und ja, wenn hier dann mit Senior-Agenten und Assistenten die Leute anreisen, riesige Pakete, Rundumpakete für die Betreuungspakete, die für die Filme verkaufen, die sehr teuer sind, ja, dann versteht man eben auch, dann entstehen hier in Venedig 5-Minuten-Interviews der Stars. Ich meine, was soll in 5 Minuten gesprochen werden? Und so hat sich, glaube ich, diese Industrie auch einen Journalismus erschaffen, der, man muss es leider sagen, gar kein ästhetisches oder inhaltliches Verhältnis mehr zum Kino entwickeln kann, sondern ein fast parasitäres.
Die Frage der, wie wir Stars erschaffen, ist ja auch eins so lang wie das Kino selbst. Vor 2 Tagen haben wir einen Film gesehen, Blonde von Andrew Dominik, der versucht auch die Tragik und die Faszination gleichzeitig an diesem Filmstarwesen zu beleuchten, und zwar anhand des Lebens von Marilyn Monroe, der Prototyp des Filmstars letztendlich.
Kann man so sagen, aber wenn man jetzt mal das Jahrzehnt vor Marilyn beleuchtet, man muss sagen, da gab es ja auch einige Prototypen, Grace Kelly, Sophia Loren, Audrey Hepburn, Elizabeth Taylor, oder in die 20er Jahre schaut, ein bisschen filmgeschichtlich gerade, aber man muss sich mal klar machen, dass Menschen wie Rudolph Valentino und Pola Negri weltweite Massenhysterien ja ausgelöst haben, aber ich glaube schon, das stimmt schon, dass Marilyn ein Prototyp war in einem Fach, das kann man vulgär benennen, man würde es heute nicht mehr so nennen, der Sexbombe. Aber sie war ja auch viel mehr, sie war ja ein erotisches Versprechen. Sie war das Versprechen einer Sexualität auf der Leinwand, die so pur und so intens ist, dass sie schon fast wieder in so eine Art von Unschuld gibt. Und sie war wirklich, man kann es sagen, ein leuchtender Komet, ein irisierendes physisches Dasein auf der Leinwand, was man eigentlich nicht erklären kann. Ich meine, Billy Wilder, der wirklich unter ihren Eskapaden bei den Dreharbeiten von Manche mögen es heiß, sehr gelitten hat, der hat ja mal gesagt, ich verstehe es nicht, es passiert etwas, wenn die Kamera auf Marilyn blickt, und ich glaube, das hat mehr mit Schamanismus zu tun als mit Fototechnik.
Kann denn Andrew Dominik, wenn wir nochmal auf den Film blicken, dieses Geheimnis ergründen, lüften? Kann er uns sagen, was diese Projektionsfläche Marilyn war oder was dahinter steckte vielleicht?
Ich finde schon, dass dem Film etwas gelingt, nämlich die Geburt einer Schauspielerin zu zeigen aus dem Geiste psychischer Verletzungen. Und zwar im Wesentlichen auch in der Kindheit, also Marilyns Kindheit, vaterlos aufgewachsen, die Mutter in der Psychiatrie. Und der Film zeigt schon, dass sie dieses unendlich verlorene, liebesbedürftige Kind war, das sozusagen die Liebessucherin vor der Kamera. Und man kann auch nachvollziehen, wie diese Verletzlichkeit sie zu einer großen Schauspielerin gemacht hat. Vielleicht wäre sie auch eine große Tschechow-Darstellerin auf dem Theater geworden.
Sagt sie ja immer.
Sagt
ne?
sie ja immer, ja. Und sie hat sich sehr genau mit diesen Stücken befasst. Also sie ist da nicht das blonde Dummchen. Alles andere als dieses Klischee wird da bedient. Und der Film zeigt eben auch, welche Funktion sie da in der amerikanischen Filmindustrie an einem bestimmten Punkt nach den 50er Jahren eingenommen hat. Und dass sie eben auch von Männern, man muss es so sagen, manipuliert, inszeniert, degradiert wurde von Ehemännern, Liebhabern, Agenten, Produzenten. Und der Film zeigt auch sehr genau, was es für eine Schauspielerin wie Marilyn Monroe bedeutet, zu einem Termin im Büro von Daryl Zanuck eingeladen zu werden, nämlich eine Halbvergewaltigung. Trotzdem macht der Film sie nicht zum Opfer, sondern sie versucht immer wieder, die Trennlinie zwischen dem Ich und dieser Marilyn auf der Leinwand zu ziehen. Das ist wirklich eine verzweifelte, großartige Sisyphusarbeit.
Katja Nikodemus sprach mit mir über das Wesen der Filmstars heute und damals. Vielen Dank.